Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DJD Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Professionell bedeutet im Fall der DJD Capital AG aufbauend auf dem Fundament von beinahe 50 Jahren Kapitalmarkterfahrung. Immobilien gelten in Deutschland als ein sicheres Investment. Doch gerade der Bereich der Wohnimmobilien war zuletzt stark im Fokus der medialen und politischen Aufmerksamkeit. Was bedeutet das eigentlich für den Anleger? Und wie steht es aktuell um Immobilienaktien? Darüber diskutieren wir heute mit Hagen Ernst. Er ist der verantwortliche Analyst für den Bereich Immobilien im DJD Research Team. Hallo Hagen und herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo, ich bin der Hagen, bin bei DJD verantwortlich unter anderem für den Immobiliensektor, mache aber auch andere Sektoren wie Versorger, Telekom-Aktien schaue ich mir an, aber auch Technologiewerte.
Alles klar, ja, dann lass uns doch nochmal jetzt direkt reinstarten in das ganze Immobilienthema. Immobilien ist ein sehr großer Bereich, vielleicht ein bisschen eingegrenzt auf das Thema Wohnimmobilien. Wenn du jetzt auf diesen Sektor blickst, was sind da aus deiner Sicht so die wichtigen Herausforderungen, die großen Themen, die da gerade bearbeitet werden müssen und wie würdest du die Lage in dem Bereich aktuell beurteilen?
Ja, also ich sag mal, es sind primär für Immobilienaktien natürlich die Zinsentwicklung spielt eine große Rolle. Wir haben ja gesehen, dass in den USA die Zinsen in relativ kurzer Zeit deutlich angestiegen sind, auf über 1,5. Mittlerweile hat sich das wieder etwas normalisiert und ist nicht weiter gestiegen, was schon mal gut ist. In Europa haben wir ja Zinssätze noch deutlich drunter. Wir sind bei den 10-Jährigen noch im negativen Bereich bei deutschen Staatsanleihen, Bundesanleihen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich die weitere Zinsentwicklung im Auge behalten. Insbesondere hier wird entscheidend sein, inwiefern im zweiten Halbjahr der aktuell starke Inflationsdruck wirklich nachlässt. Wenn nicht, sind Notenbanken eventuell ja gezwungen, an der Zinsschraube zu drehen. Ein anderes Thema, was auch eine hohe Relevanz hat, ist das Thema vor allen Dingen für Wohnimmobilien, das Thema Regulierung. Hier haben wir ja gesehen, zahlreiche Eingriffe seitens des Staates, um das Mietwachstum etwas einzudämmen, um Wohnraum weiter bezahlbar zu lassen. Jetzt hat man natürlich die Mietpreisbremse schon seit längerem, auch mit durchaus guten Erfahrungen. In Berlin hat man ja jetzt letztes Jahr dann experimentiert mit dem Mietendeckel, was de facto sogar teils eine Reduzierung von Mieten waren, weil es Mietpreisobergrenzen für bestimmte Baujahre gab und das hatte zur Folge, dass Mieten eigentlich gesenkt worden sind zum Teil. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht aber hier geurteilt, dass das nicht verfassungskonform ist, der Mietendeckel. Primärer Grund hier, dass die Zuständigkeit beim Bund liegt und nicht bei den Ländern, sprich bei dem Land Berlin. Nichtsdestotrotz wäre dann on top zu klären, wenn der Mietendeckel auf Bundesebene beschlossen werden sollte, ob er denn dann verfassungskonform überhaupt ist, weil es natürlich ein Eingriff in bestehende Mietverträge bedeutet. Und insofern ist das auch zu hinterfragen, ob das überhaupt technisch möglich wäre.
Ja, und dann vielleicht auch nochmal die Frage ganz konkret. Zu der Effektivität auch der Maßnahmen. Ne? Also grundsätzlich hast du es ja gesagt, es ging irgendwie darum, die Mieten auf einem Niveau zu halten, um auch Mieter zu entlasten oder Mieter, sagen wir mal, zu schützen vor zu hohen Mieten. Aber hat dieses ganze Thema rund um den Mietendeckel und auch die Mietbremse sozusagen auf Bundesebene, hat das den gewünschten Effekt gehabt aus deiner Sicht oder ist das so ein bisschen am Ziel vorbeigegangen?
Naja, es hatte natürlich eine durchaus dämpfende Wirkung auf die Mietpreise in Berlin, keine Frage. Ist natürlich nicht verfassungskonform gewesen, insofern nicht rechtens. Aber es gab auch negative Effekte, die wir hier gesehen haben, die vielleicht sogar überwiegen, weil man hat infolge des Mietendeckels gesehen, dass das Angebot an Mietwohnungen massiv eingebrochen ist. Es gab nur noch 50% weniger angebotene Mietwohnungen. Das hat dann noch zur Folge, dass es ohnehin schon große Probleme in Berlin neben dem Mieten ist ja auch eine Wohnung überhaupt erstmal zu finden. Und da haben wir jetzt die absurde Situation, dass laut ImmoScout zum Beispiel auf ein Angebot 170 Bewerber kommen in Berlin. Und das hat sich halt da nochmal deutlich verschlechtert. Das Ganze. Und dann ein anderer Effekt, den wir gesehen haben, ist, was primär mit diesen Mietpreisobergrenzen zu tun hatte, dass teilweise absurde Effekte zur Folge hatte, dass zum Beispiel vor allen Dingen, sag mal, Altbau im Prenzlauer Berg deutlich günstiger geworden ist, auf 6 Euro dann teilweise runter, die Miete pro Quadratmeter, wo ja dann eher, sag ich mal, da wohnen, die durchaus solvent sind. Und auf der anderen Seite die Mietentlastung zum Beispiel in sozial schwachen Vierteln wie Marzahn-Hellersdorf wesentlich geringer waren, weil die Mieten halt vorher niedriger waren als Prenzlauer Berg, aber dann halt die gleiche, mehr oder weniger die gleiche Oberpreisgrenze hatte in Marzahn. Das heißt, die Mietentlastung dort für die sozial Schwächeren war sogar geringer als für die sozial stärkeren Mieter.
Okay, also ja, zusammengefasst könnte man dann vielleicht sagen, es war definitiv gut gemeint und an manchen Ecken hat es vielleicht zumindest oberflächlich funktioniert, aber die Begleiteffekte waren dann doch irgendwie überwiegend negativ und so muss man dann wahrscheinlich gerade für das Thema sozialen Wohnungsbau nochmal andere Lösungen finden, zumal der Mietpreis an sich ja nun auch keine neuen Wohnräume schafft. Das ist ja nun mal nicht möglich, da müssen andere Wege her. Okay, dann vielleicht mal so die allgemeine Frage. Also Wohnungsmarkt, Wohnimmobilien ist ja aus Anlegersicht vielleicht auch irgendwie so ein emotional heikles Thema, denn es geht ja immerhin auch um ein Grundbedürfnis der Menschen, Wohnraum. Kann ich denn als Anleger im ganzen Bereich Immobilienaktien aus deiner Sicht trotzdem guten Gewissens investieren?
Ja, natürlich würde ich das schon so sehen, weil ich sag mal, letztendlich klar die Presse für Deutsche Wohnen und Vonovia und Co. aktuell ist mit Sicherheit schlechter, als sie eigentlich sind, weil die Durchschnittsmieten bei den gelisteten Wohnbestandshalter sind relativ moderat noch. Meist liegen die zwischen 6 und 7 Euro und auch die Mietpreissteigerungen halten sich hier wirklich im Rahmen. Also insofern wird durchaus auch bezahlbarer Wohnraum angeboten von den gelisteten Wohnbestandshalter. Und ein Investment steht daher auch aus ESG-Gründen, eigentlich steht da nichts dagegen, zumal dieses Thema jetzt auch angegangen wird von den Bestandshaltern CO2, also Reduzierung des CO2-Ausstoßes ist ein Thema. Und gerade im Wohnsektor kann man halt noch massiv an CO2 einsparen. Der gesamte Wohnsektor macht aktuell gut ein Drittel aus des gesamten CO2-Ausstoßes. Insofern ist da auch noch Potenzial weiter zu reduzieren.
Okay, ja, das ist auch ganz spannend, auch mal die Perspektive mal umzudrehen. Das ist dann doch, wir wissen das ja, Berichterstattung kann auch manchmal ein bisschen am Sachkern vorbeigehen, gerade wenn es um emotionale Themen geht. Das ist auch irgendwo verständlich, aber es ist auch immer wichtig, dann doch auf die Fakten zu blicken. Dann vielleicht nochmal so zum Thema Immobilienaktien allgemein. Also es kann sich ja nicht jeder eine eigene Immobilie leisten, zumal nicht überall. Sind denn aus deiner Sicht Immobilienaktien, so wie jetzt von den Unternehmen, die du auch angesprochen hast, eine gute oder eine sinnvolle Alternative für Anleger, die eben nicht die Möglichkeit haben, selbst Immobilien zu erwerben?
Ja, auf jeden Fall, weil ich sag mal, Wohnen bleibt ein knappes Gut und aktuell gibt es wirklich keinerlei Anzeichen, dass wir ein Überangebot an Wohnraum bekommen. Es wird zwar mehr gebaut, aber die Steigerungen dort sind jetzt gewesen, zum Beispiel 2% für fertiggestellte Wohnungen im 2019. Das sind die letzten Daten, die wir haben. Also es hält sich alles im Rahmen, sodass weiterhin kein Überangebot an Wohnimmobilien in Sicht ist. Und das ist immer sehr wichtig für den Immobiliensektor, weil wenn es zu viel Angebot gibt, dann ist es meist ein Indiz dafür, dass Preise stark fallen können. Und das sehen wir aktuell nicht. Auch sehr gesund ist weiterhin, auch wenn die Mietrenditen ja gesunken sind, aber wir haben immer noch einen positiven Spread zwischen den Mietrenditen und den Zinsen. Sicherlich natürlich bedingt durch die quasi Nullzinsen. Da muss man natürlich sehen, wie nachhaltig das Ganze ist. Aber wir haben hier noch 3% Spread und das ist eigentlich eine sehr auskömmliche Überrendite. Insofern spricht vieles weiter für Wohnimmobilien. Wir haben auch in diesem Jahr nochmal eine Beschleunigung sogar des Preisanstiegs gesehen bei Immobilien, vor allen Dingen in günstigeren Regionen, sprich Ostdeutschland und auf dem Land, aber auch in Metropolregionen, insbesondere auch Berlin mit einem gewissen Ketchup-Effekt. Wir sind hier in diesem Jahr wahrscheinlich so, wenn man sich anschaut auf ImmoScout, 5-10% schon Preisanstieg haben wir gesehen. Auch bedingt unter anderem durch steigende Neubaukosten. Sprich hier die Baukosten, die stark steigen, bedingt durch stark steigende Kosten für Holz, Stahl, aber auch weiter für Handwerker. Steigen die Kosten massiv an. Insofern aktuell sieht alles eigentlich, spricht dafür, dass man in Immobilienaktien durchaus investieren kann, auch wenn natürlich im Vorfeld der Wahlen dann abzuwarten bleibt, wie die neue Bundesregierung aussehen wird. Aber ansonsten, wie gesagt, spricht vieles weiter für die Wohnimmobilienaktien. Insbesondere haben wir jetzt auch eine längere Durststrecke gesehen bei den Wohnimmobilienaktien. Die Aktien notieren teils 10-20% unter ihrem Nettovermögenswert. Und das sind in der Regel gute Einstiegszeitpunkte. Sicherlich muss man weiter beobachten, die Zinsen. Wichtig wäre hier, wie gesagt, dass die Inflation sich in Grenzen hält und im zweiten Halbjahr, so wie es die Notenbanken erwarten, wir eine Verbesserung hier sehen, dass der Inflationsdruck nachlässt, sodass man nicht nicht einschreiten muss auf Seiten der Notenbanken und weiter an einer Niedrigzinspolitik festhalten kann. Und für Deutschland Wohnimmobilien, klar, die Bundesregierung, Bundestagswahlen und die neue Bundesregierung ist schon von Relevanz.
Okay, ja, alles klar. Das heißt, also vielleicht so unterm Strich, es gibt noch so ein paar Faktoren, die so leichte Unsicherheit reinbringen, aber im Großen und Ganzen gute Vorzeichen und für Anleger auch gute Perspektiven auf jeden Fall. Das wäre jetzt zumindest das, was ich aus deinen Ausführungen so mitnehmen würde. Ja, genau, dann sind wir jetzt an dieser Stelle auch schon am Schluss angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Hagen, für die wieder sehr informativen und spannenden Ausführungen. Und würde ich mich freuen, wenn du uns auch demnächst wieder als Experte zur Verfügung stehst für weitere Themen.
Ja, sehr gerne.
Ja, und natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an Sie ganz, ganz vielen Dank fürs Dabeisein. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, Sie auch zu unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut.
Die DJE Capital AG erbringt keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung oder die Kapitalanlage über Fonds. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf www.djde.de.